und sie haben dort die bis dahin aktuellen oder verfügbaren Technologien studiert und alle möglichen Paper zusammengesucht, die da was gezeigt haben. Und da kommt was Verrücktes heraus. Neutrale Schuhe, gestützte Schuhe und Minimalschuhe, Barfußschuhe, haben in keiner Weise zu einer Reduktion der Verletzungen beigetragen.
Diese Folge ist für alle Laufschuhfans, denn wir von Achilles Running haben uns gefragt, gibt es eigentlich den perfekten Laufschuh? Für diese große Frage haben wir uns einen der führenden Experten auf diesem Gebiet eingeladen, und zwar den Biomechaniker und Sportwissenschaftler Professor Dr. Gerd-Peter Brüggemann. In seiner Forschung beschäftigt er sich schon seit den 80ern mit der Frage nach der idealen Laufschuhtechnologie. Unter anderem war er über 30 Jahre lang wissenschaftlicher Berater für Asics, Nike und Brooks, gehörte zur Medizinkommission des Internationalen Olympischen Komitees und war nach seinem Ruhestand Mitgründer von True Motion. Sein Know-how teilt er jetzt mit uns im Gespräch, und zwar mit Hilfe der geballten Datenlage der letzten Jahrzehnte. Du erfährst zum Beispiel, welche Laufschuheigenschaften wirklich vor Laufverletzungen bewahren und welche genau das Gegenteil bewirken. Oder welche Schuhe den größten Performance-Boost bringen können und wie die Technologie der Zukunft aussieht. Also, bevor du deine nächsten Laufschuhe holst, hör dir auf jeden Fall diese Folge an. Und als kleiner Tipp, Peter zeigt im Gespräch zum besseren Verständnis immer mal wieder Modelle in die Kamera. Wenn du also die Videoversion willst, die findest du auf unserem YouTube-Kanal. Den Link gibt's in den Shownotes. Ich bin Elliot und jetzt geht's los. Hallo Peter, willkommen hier bei uns im Achilles Running Podcast. Wie geht's dir?
Danke, auch dir willkommen, und ich freue mich, dass ich dabei bin.
Ja, ich freue mich auch sehr, dass du Zeit gefunden hast. Ich bin ehrlicherweise ein bisschen überrascht, dass sich unsere Wege im Podcast erst jetzt kreuzen, ne? Weil du bist ja schon so lange Laufschuhexperte, du bist so tief in dem Thema drin, und ne, wir bei Achilles Running lieben Laufschuhe ja sowieso, deshalb ist es ja ein sehr, sehr gutes Match, und ich freue mich, dass es jetzt zustande gekommen ist, dass sich da unsere Wege kreuzen endlich.
Ja, es ist vielleicht ganz interessant, also ich beschäftige mich eigentlich mit diesem Thema schon sehr, sehr lange. Meine ersten Studien habe ich so um, jetzt werde ich jetzt wundern, 1985 gemacht. Ja. Das ist doch schon 3 Tage her.
Ja.
Und ganz am Anfang hatte ich sehr viel Kontakt zu Asics und habe sehr viel mit denen gemacht, also auch gerade mit den Japanern, was ganz spannend war. Und dann ging ja neben meiner universitären Arbeit mein Weg in den Beratungen und in den Forschungen von Nike zu Brooks. Ja, und irgendwann war auch dieses dann zu Ende, als ich nämlich dann pensioniert wurde und mich meinem eigenen Themen noch ein bisschen intensiver widmen konnte.
Hm. Da hast du ja bestimmt auch einiges an Veränderungen beobachten dürfen in all der Zeit, oder?
Oh ja.
Ja, da bin ich schon gespannt, was du uns da an deinem tiefen Wissen so mitteilen kannst heute. Wir wollen ja so ein bisschen drüber, ja, sinnieren fast, aber auch natürlich uns da Fakten angucken, was so der perfekte Laufschuh ist oder was ihn ausmacht oder ob es den vielleicht auch überhaupt gibt, ne? Aber vielleicht erstmal ganz grundlegend. Was würdest du sagen, sind überhaupt die grundlegenden biomechanischen Anforderungen an einen guten Laufschuh, wenn man mal da, glaube ich, reinstartet?
Ja, ich glaube, dazu müssen wir ganz an den Anfang gehen, als nämlich Peter Cavanagh in seinem Buch bei Mechanics of Running Shoes ganz an den Anfang gestellt hat, der Schuh soll den Läufer schützen. Und ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ganz anfänglich wurden technische Schuhe entwickelt, technische Laufschuhe entwickelt, um den Läufer zu schützen vor übermäßigen Belastungen beim Laufen. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr wichtiger, eine wichtige Idee. Was bedeutet schützen? Der Schuh soll den Läufer insbesondere davor schützen, dass schädliche Kräfte, Kippmomente, Drehmomente beispielsweise am Knie im Rahmen bleiben, so dass sie über die Dauer nicht schädigend wirken. Der Schuh soll dazu meines Erachtens, und das ist auch eigentlich so die gängige Meinung, dem Läufer helfen, seine biologischen Ressourcen perfekt zu nutzen. Also er soll auf der einen Seite schützen und auf der anderen Seite helfen. Und was sind die Ressourcen? Das sind die Muskeln. Die Muskeln sollen effizient arbeiten können und damit auch die Gelenke nicht übermäßig belasten oder überbelasten.
Ja.
Und damit sind wir, glaube ich, bei einem ganz, ganz wichtigen Aspekt. Das waren die Paradigmen, die Jahrzehnte, ja, ich sag mal, den Schuhbau, die Schuhentwicklung geprägt haben. Egal bei wem, bei allen. Nur musste man dann nach einiger Zeit, so nach 30, 40, 45 Jahren feststellen, dass das, was eigentlich diese Schuhe sollten, nämlich dann die neutralen Schuhe oder die gestützten Schuhe, ja in keiner Weise das gemacht haben, was sie eigentlich tun sollten, nämlich Verletzungen reduzieren.
Oh.
Nach 45 Jahren hat man festgestellt, durchgängig, dass die Verletzungsraten noch genauso waren wie am Anfang. Und ich finde, das ist schon ganz spannend. Es hat sich nichts getan. Es hat sich auch nicht etwas verändert in Bezug auf die Lokalisation der Verletzungen. Mhm. Auch nach dieser langen Zeit und diesen wahnsinnigen Entwicklungsaufwendungen, Entwicklungskosten, Entwicklung und Forschung dazu, war immer noch das Knie das meistverletzte Gelenk bei Läufern.
Okay.
Und ich finde, das ist schon sehr, sehr spannend. Ne? Also nicht da der Fuß oder was man immer dachte. Ja, und dann kam im Grunde genommen, wenn man keine andere Idee hatte, ja dieser Paradigmenwechsel. Das ist ja gar nicht lange her. Das war so um 2020. Ja, mit den Verletzungen, das lassen wir mal ganz. Oder mit der Prävention. Wir schauen nach, dass wir diese Ressourcen besser nutzen können, das heißt Performance. Mhm. Wir versuchen, die Schuhe jetzt dahin zu schieben, dass sie Performance Enhancement machen, also die Leistung verbessern lassen. Und da würde ich sagen, das ist auch ganz hervorragend gelungen.
Okay.
Da hat es ja interessante Ansätze gegeben, und da kommen wir ja gleich noch drauf, die es eben erlauben, die Muskeln effizienter arbeiten zu lassen und damit weniger Energie zu brauchen. Und damit, das ist nämlich eigentlich der Key-Faktor, es ist nicht die Gesamtsauerstoffaufnahme, das ist niedlich, das ist ein Parameter, ja. Aber es geht darum, dass die Muskeln effizienter arbeiten, ökonomischer arbeiten und weniger, so im Fußballjargon sagt man ja, aber weniger Körner brauchen.
Mhm.
Wir sind ein bisschen präziser, also weniger Energie brauchen und mehr, also diese Ressourcen, die der Muskel selbst hat, nutzen können. Und das ist ja ganz hervorragend gelungen.
Okay.
Aber wir haben, und das ist gerade in der letzten Zeit, feststellen müssen, dass das zu Lasten der Verletzungshäufigkeit geht.
Oh.
Das heißt, in den letzten, ja, sagen wir mal, was war das, 20, also 5 Jahren, ist die Verletzungshäufigkeit massiv gestiegen.
Mhm.
Und insbesondere bei solchen Läufern, die Schuhe tragen, die nach diesem Konzept Performance Enhancement, also Leistung, und diese Schuhe wurden ja dann irgendwann mal genannt Advanced Footwear Technology. So, ja. Und parallel dazu hat sich etwas entwickelt, da waren wir jetzt sehr intensiv mit beteiligt, nämlich die Idee, diesen Präventionscharakter wieder mit in den Vordergrund zu nehmen, um Verletzungen doch noch irgendwie zu reduzieren. Und auch hier hat es eine völlig neue Idee gegeben, ein völlig neues Konzept, das eben nicht mehr dahin ging, zu stabilisieren oder nur zu dämpfen, sondern genau hier diese Kippmomente und Verdrehmomente, insbesondere am Knie, zu reduzieren und damit dem Läufer zu erlauben, ja, ich sage jetzt mal, biomechanisch zweckmäßiger zu laufen, ohne sich zu überbelasten. Da hat es diese U- oder Hufeisentechnologie gegeben, die in Europa patentiert ist, mittlerweile auch in den USA patentiert ist. Und ja, das war so um 2019, dass hier die ersten Tests gemacht werden konnten. Und dann etwas später waren dann einige Leute damit unterwegs und mittlerweile haben stabile Studien gezeigt, dass es wirklich gelingt, mit dieser Idee, mit diesem Konzept, Verletzungen zu reduzieren und insbesondere die Knieverletzung auf die Hälfte zurückzufahren gegenüber bisher. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Schritt. Das heißt also, wir hatten lange Zeit dieses Konzept, den Schuh zu bauen, um Verletzungen zu vermeiden oder zu reduzieren, das Risiko zu reduzieren. Das hat nicht geklappt, Jahrzehnte nicht geklappt, durch wahrscheinlich falsche Ideen oder fehlende Ideen, fehlende richtige Konstruktionen. Dann ist die Industrie umgeschwenkt, hat gesagt, wir machen Performance, hat hervorragend geklappt. Ich meine, die Slogans 4% besser und kommen wir ja gleich noch drauf. Mhm. Das ist ja schon etwas und es wurde ja auch belegt, dass wirklich der Sauerstoffverbrauch oder der Energieverbrauch beim Laufen mit diesen Schuhen geringer ist. Und ich finde, das ist schon ein ganz wichtiger Punkt. Und dann, wie gesagt, kam diese Idee der Prävention zurück und das ist heute die vierte Technologie, würde ich sagen, die wir auf dem Markt haben und jetzt sind wir ja in diesem Thema. Also wir haben die neutralen Schuhe, wir haben die medial gestützten Schuhe, wir haben die, nennen wir sie ruhig mal Performance-Schuhe oder AFTs, ja, Advanced Footwear Technology. Mhm. Und wir haben, ich sage jetzt mal ganz bewusst, diese biomechanischen Schuhe, die allerdings erst in Europa vorrangig im deutschen Raum auf dem Markt sind und genutzt werden und geprüft werden. Allerdings in recht guter Häufigkeit mittlerweile.
Okay, ja.
So langsam haben auch die Amerikaner gemerkt, dass es da etwas gibt und fangen an, auch hier drüber nachzudenken. Aber das ist noch ganz am Anfang auch in keiner Weise dort aufgegriffen worden. Mhm. Und deswegen finde ich es ganz gut, dass wir jetzt mal darüber reden. Und diese vierte Technologie, und ich werde gleich vielleicht erläutern, was der Unterschied ist, ist einfach grundsätzlich eine grundsätzlich andere Idee. Bei der ersten Technologie, also bei den neutralen Schuhen, haben wir immer daran gedacht, sie sollen dämpfen. Ja? Wir haben ein Material unter den Fuß gelegt, in der Höhe 15, 20 Millimeter, was Energie aufnehmen kann. Super. Dann kamen die gestützten Schuhe, um das Verkippen des Fußes, obwohl können auch drüber reden, das ist nicht so das Relevante, zu reduzieren und haben zwei unterschiedlich steife Materialien genommen. Auf der Innenseite etwas härteres Material, auf der Außenseite etwas weicheres Material. Die Idee war, wir verschieben den Kraftangriffspunkt damit nach innen in Bezug auf das Sprunggelenk und lassen die resultierenden Kräfte innen am Sprunggelenk wirken und gegen das nach innen kippen arbeiten. Soweit so gut. Ob sie wirksam sein, können wir später sagen. Die Technologie Performance Enhancement basiert im Wesentlichen darauf, eine dicke Sohle unter den Fuß zu legen und den Fuß auf einem sehr weichen, aber hochelastischen und energierückgebenden Material zu betten. Teilweise noch, und das ist jetzt auch interessant zu lesen, versteifende Platten einzulegen, die aber im Wesentlichen nicht zur Versteifung dienen, sondern um die Last zu verteilen. Also mehr Kraftverteilerplatten.
Ja, stimmt.
Und die letzte Technologie, diese biomechanischen Füße, die machen das eigentlich völlig anders. Die nehmen den Fuß und lassen ihn in den Schaum einsinken. Das heißt, unter dem Fuß ist überhaupt nichts, sondern der Fuß wird ja in so ein, das wäre ein Hufeisen oder in einen Rahmen hineingelegt, wie in ein Trampolin. Und wird seitlich und hinten abgestützt und nicht mehr von unten.
Okay.
Und das ist die grundlegende andere Sache, weil damit kann sich der Fuß selbst orientieren in diesem Bett.
Ja.
Und das finde ich ist ganz, dadurch liegt er tiefer. Also das Material, das helfende Material, das dämpfende Material liegt jetzt nicht unter dem Fuß, sondern ist es um den Fuß herum gebaut. So wie in der Natur um die Ferse herum wir Fettgewebe haben, was genau diese Funktion erfüllt. Das heißt, es ist ein bisschen die Natur kopiert.
Total, ja.
Und das heißt, heute haben wir diese vier Technologien, zumindest auf dem europäischen Läufermarkt oder Laufschuhmarkt, und sie konkurrieren miteinander.
Ja. Okay, ja, spannend, dass du uns da schon mal so einen guten Überblick gegeben hast über diese vier Technologien. Dann würdest du auch wahrscheinlich sagen, die vierte ist jetzt auch am nächsten dran am perfekten Laufschuh, wenn man das mal so in Kontext setzt, weil wir haben ja gehört, gerade die Verletzungsprävention hat ja beim Anfang tatsächlich echt schlecht geklappt. Da war ich auch gerade überrascht über die Zahlen.
Ja, ich meine, das muss man einfach mal so sehen. Ich meine, allein die Nummer, ja, etwa 50% aller Läufer sind mindestens einmal im Jahr verletzt. Das heißt, es muss Training ausfallen. Und was eine ausgefallene Trainingseinheit für einen Läufer oder für einen Athleten bedeutet, ich glaube, das weißt du am besten, das ist etwas ganz Schreckliches. Dann ist man richtig krank, ja. Jetzt nicht wegen der Verletzung, sondern weil man eben sich nicht aktivieren kann, sich nicht bewegen kann und hier Pause geboten ist. Und das ist schlimm, ja. Und wo waren wir jetzt gerade?
Meine Frage war, ob jetzt diese vierte Technologie am nächsten an den perfekten Laufschuh rankommt.
Ich glaube ja, wenn wir diese beiden Dinge miteinander verbinden wollen, nämlich Prävention, also Verletzungsschutz, und trotzdem Leistungsfähigkeit oder verbesserte Leistung, dann sind wir dort, glaube ich, am nächsten. Aber es ist noch nicht der perfekte, es ist noch nicht die perfekte Lösung.
Der kommt.
Die perfekte Lösung, ich denke, es ist sehr schwer. Das menschliche System, das menschliche muskuloskeletale System ist eine so gigantische Konstruktion mit so gigantischen Materialien, dass es ganz schwer ist, da ein perfektes technisches Hilfsmittel zu installieren, um genau diesen beiden Zielen nachzukommen, nämlich einmal dem Körper mit seinen Antrieben, mit den Muskeln und den Sehnen es zu erlauben, sehr effizient und sehr ökonomisch zu arbeiten und gleichzeitig störende oder überbelastende Kippmomente und Drehmomente und Verdrehmomente zu reduzieren.
Mhm. Ja.
Aber ich glaube, dass wir einfach jetzt so einen Schritt näher gekommen sind.
Ja.
Das ist noch nicht am Ende.
Ja, okay. Aber man könnte sich jetzt natürlich auch fragen, so als Laie auch gerade, ist es überhaupt möglich für jede Person, also denselben Schuh, quasi passt derselbe Schuh auf jeden Fuß, könnte man ja fragen. Wie sehr fließt vielleicht auch die Individualität jedes Läufers in die Wahl des Laufschuhs rein? Also wir haben ja sowas wie Lauftechnik, wir haben Passform, die ist natürlich auch unterschiedlich von Fuß zu Fuß. Wie wichtig sind diese individuellen Faktoren bei der Wahl des besten Laufschuhs sozusagen?
Ich glaube, die sind sehr, sehr hoch. Also der Effekt der Individualität ist sehr, sehr hoch. Einmal, wir haben ganz verschiedene Füße. Und der Fuß muss nun mal in diesen Schuh. Das heißt, mit nur einer Passform, mit nur einer Form werden wir nicht alle Füße perfekt bedienen können. Denn der Schuh soll ja dahingehend passen, dass wir weich hineinschlüpfen, dass wir keine Druckstellen haben, dass wir hinreichend Platz haben, aber auch nicht zu viel Platz haben, denn das Material, insbesondere dieses Obermaterial, das hat ja eine zentrale Aufgabe, den Fuß über der Sohle zu halten. Denn in der Sohle ist die Technologie.
Mhm.
Und ich glaube, das ist ein Aspekt, der sehr, sehr wichtig ist. Und das Verrückte ist ja, dass beim Laufschuh, insbesondere wenn der Schuh sich biegt, das heißt, wenn seine Steifigkeit nicht extrem hoch ist, ja, dann rutschen wir ja mit dem Fuß zwangshalber, weil wenn wir ein Material biegen, ein dickes Material, sagen wir so eine dicke Mittelsohle, dann wird sie innen kürzer und außen wird sie länger. Infolgedessen rutscht der Fuß oder rutschen die Zehen ja etwas nach vorne und wir müssen etwas Platz vorne lassen. Ne, das ist ja diese Daumenbreite oder so. Ja. Was nicht der Fall ist, wenn der Schuh steif sein würde.
Ah, okay.
Dann rutschen wir ja nicht nach vorne. Das liegt einfach daran, weil das Material biegt und auf der Innenseite es kürzer wird, es gestaucht wird und auf der Außenseite es verlängert wird. Mhm. Das ist einfach die Erklärung, warum wir diese Vorgabe brauchen. Ne?
Ja, okay, das ergibt natürlich Sinn. Mhm.
So, dann müssen wir uns nur mal die Zehen anschauen bei verschiedenen Füßen. Wir haben die romanischen oder die ägyptischen Füße, die mehr quadratisch, etc., etc. Also es ist nicht ganz einfach, hier eine generelle Form zu finden. Wir haben breite Füße, wir haben schmale Füße. Nicht, den Fuß können wir also nicht nur von der Länge her definieren. Und vor dem Hintergrund macht es schon sehr viel Sinn, perspektivisch ganz verschiedene Formen auch des Obermaterials anzubieten. Oft scheitert das einfach an Thema des Lagern, des Lagerbestandes. Dann müsste ja jeder Händler für jede Größe von einem Modell 3, 4 Breiten oder 4 Formen haben.
Stimmt.
Und deshalb, ich meine, diese Idee, dieses Konzept war ja da, das wurde ja von verschiedenen Herstellern auch schon propariert, schmal, mittelbreit, etc. Aber das ist einfach aus ökonomischen Gründen so ein bisschen eingeschlafen. Mhm. Biomechanisch würde das total Sinn machen. Mhm. Total Sinn machen. Ne?
Okay.
Ja, dann, du sprachst das Thema Laufstil an. Ja. Ich habe da so meine Probleme mit. Was ist eigentlich Laufstil? Ja. Wir können sagen, okay, es ist die Art des Fußaufsatzes.
Ja.
Viele sagen ja, wir laufen auf dem Vorfuß.
Genau.
Es gibt eine sehr schöne Studie aus dem Jahr 2021 aus den USA. Dort wurden über 10.000 Läufer bei längeren Läufen studiert, also ab 20 Kilometer, also Halbmarathon bis Marathon, mittelgute, gute, sehr gute. Und jetzt würdest du sagen, wie viel Prozent sind dort bei Kilometer 30 respektive bei Kilometer 15 bei den Halbmarathons auf dem Vorfuß gelaufen? Nur auf dem Vorfuß.
Wahrscheinlich wenige, wenn du schon so fragst.
Ja, weniger als 5%, etwa 2%.
Wow.
Interessant ist, dass wenn du sie fragst von diesen Leuten, die nicht, also diese 95%, die eben nicht auf dem Vorfuß gelaufen sind, etwa ein Drittel sagt, wir sind auf dem Vorfuß gelaufen, obwohl sie gar nicht auf dem Vorfuß gelaufen sind.
Okay. Mhm.
Das ist eine sehr, sehr spannende Studie. Viele laufen flach und nur einige laufen wirklich extrem über die Ferse. Mittlerweile sind es mehr so die Flachfußläufer. Das wäre die eine Differenzierung. Und dann könnten wir sagen, die wirklich nur auf dem Vorfuß laufen, ja, die brauchen natürlich einen oder können einen anderen Schuh verwenden, nämlich einen, der an der Ferse überhaupt keine Technologie hat, weil sie keinen Druck oder keine Kraft dort einleiten. Also nur im Mittel- und im Vorfuß etwas.
Mhm.
Wäre auch eine Idee. Aber dann kann ich schwer damit gehen oder stehen.
Okay.
Die andere Überlegung ist, wir haben da mal so eine Idee entwickelt. Vielleicht können wir Läufer charakterisieren durch ihre Schritte, durch die Schrittfrequenz. Oder durch die Dauer am Boden in Relation durch die Dauer in der Luft. Also Schrittfrequenz. Und dort haben wir so auch eine Idee gehabt, Gruppen zu finden. Nämlich einmal die Läufer, die eher so Bouncer sind.
Ja, okay.
Ja, also die dynamisch relativ kurz am Boden sind und dann etwas länger fliegen. Gegenüber, das ist jetzt die Extremvariante, den sogenannten Grounded Runners. Das heißt, die mehr oder weniger am Boden, Anführungszeichen, kleben, nur kurze Flugphasen haben und insgesamt sehr, sehr wenig Hub realisieren. Es ist augenscheinlich, die dann länger am Boden sind, haben eine geringere mittlere Kraft, haben eine geringere Maximalkraft bei gleicher mittlerer Kraft, als die bouncen. Und infolgedessen könnte man darüber nachdenken, ob man danach mehr Schuhe mit einer dickeren, also mehr Energie aufnehmenden Sohle oder mit einer dünneren, weniger Energie aufnehmenden Sohle, die aber vielleicht etwas steifer eingestellt wird, um dieser Charakteristik des Laufens entgegenzukommen. Mhm. Aber da stehen anständige Studien aus. Das sind einfach mal Ideen. Aber man könnte diese Idee aufnehmen und sagen, okay, das ist jetzt jemand, der vielleicht auch etwas langsamer läuft, mit einer niedrigen Schrittfrequenz läuft. Dem gedeihe ich doch einen Schuh an, der etwas anders aussieht bezüglich seiner Materialeigenschaften, bezüglich seiner Dämpfung, als der, der bounced. Der kann ohne weiteres doch einen Schuh benutzen, der etwas steifer eingestellt wird, denn er kommt ja mit einem steiferen Bein in den Boden, in die Landung hinein und kann damit auch etwas steiferes Material verformen, was dann auch mehr Energie aufnehmen kann.
Mm, total, ja.
Und ich denke, das wäre mal eine spannende Idee, so etwas zu differenzieren und auszuprobieren.
Total.
Bisher noch nicht gemacht.
Ja, leider. Ich würde so einen Schuh sehr, sehr gerne mal anprobieren, dass sich da wirklich dann an die an anderen Faktoren der Lauftechnik orientiert und nicht eben immer nur dem Fußaufsatz. Mhm. Man merkt ja dann scheinbar, dass man da an die Grenzen kommt, wenn die meisten nicht mal wissen, wie sie ihren Fuß eigentlich aufsetzen innerhalb des...
Ja, vor allen Dingen, es verändert sich ja. Wenn die Leute im Laden da den Schuh anprobieren, dann laufen die alle diese 3 oder 4 oder 5 oder 10 Meter auf dem Vorfuß.
Ja.
Ja. Nein, dann tänzeln sie so ein bisschen darum. Und deswegen ist ja ganz wichtig, dass wir den Leuten sagen, hey, probier den, nimm den Schuh und jetzt gehst mal raus und läufst mal um den Block.
Total.
Und entspann dich dabei und versuch nicht künstlich hier auf dem Vorfuß herum zu tänzeln, sondern entspann dich, versuch deine wirklich entspannte, deinen entspannten Trainingspeed zu nehmen und dann empfinde oder versuch zu, ja, zu wahrzunehmen, was da passiert. Fühlst du dich wohl? Fühlst du dich nicht wohl? Harmoniert dein System nach einigen Minuten des Laufens mit diesem technischen Hilfsmittel oder arbeitet ihr gegeneinander?
Ja.
Ja, ich meine, das muss man einfach mal so vergleichen. Es gibt Menschen, die können ihre Beine sehr schön steif einstellen. Beispielsweise, wenn sie in ein Trampolin springen. Und dann arbeitet das Trampolin. Das Trampolin wird verformt, nimmt Energie auf. Und dann gibt es die Energie zurück und der Läufer kann sie oder der Springer kann sie übernehmen. Ein anderer springt in dieses Trampolin hinein und macht seine Beine weich. Mhm. Sackt zusammen, kann dieses Hilfsmittel überhaupt nicht benutzen und schleicht dann aus diesem Trampolin heraus und sagt, hey, was ist das denn für ein schlabberiges Ding? Ja? Und so muss man sich das einfach mal überlegen. Technologie und Körper müssen zusammenspielen können. Und das geht im Wesentlichen über die unterschiedlichen Steifigkeiten, die die Systeme haben. Habe ich ein sehr steifes technisches System, muss ich meinen Körper noch steifer einstellen, um dieses zu verformen und Energie zu speichern. Habe ich ein sehr weiches, kann ich ihn etwas weicher, etwas smoother einstellen.
Ja.
Und das empfinde ich, dass ich komme damit zurecht oder ich komme da nicht mit zurecht. Und ich denke, das ist ganz wichtig, wenn wir so in die Beratung gehen oder wenn wir den Leuten sagen, hey, probier doch mal und was passt dir besser?
Ja, total. Ja, lass uns doch gerne mal auch bei der Verletzungsprävention bleiben. Du hast ja vorhin auch angesprochen, dass sehr viele Personen mit dem Knie am Ende Probleme hatten. Gibt es denn aktuell bei den Laufschuhtechnologien, die da so auf dem Markt sind, bestimmte Laufschuheigenschaften, die helfen können, dann zum Beispiel das Knie zu entlasten oder andere Laufverletzungen vielleicht auch präventiv dagegen vorzugehen. Und wir haben ja auch sowas wie Plantarfaszitis und sowas auch viele LäuferInnen plagt tatsächlich. Gibt es da bestimmte Eigenschaften, die man mittlerweile wissenschaftlich ja, dem zuordnen kann?
Ja, gehen wir in die Literatur hinein. Gerade vor 3 Jahren ist eine Meta-Analyse publiziert worden, ein Chokan Report. Und die hat nachgeschaut, inwieweit verschiedene Technologien, und sie haben dort die bis dahin aktuellen oder verfügbaren Technologien studiert und alle möglichen Paper zusammengesucht, die da was gezeigt haben. Und da kommt was Verrücktes heraus. Neutrale Schuhe, gestützte Schuhe und Minimalschuhe, Barfußschuhe, haben in keiner Weise zu einer Reduktion der Verletzung beigetragen.
Krass.
So wahnsinnig, ne?
Das ist verrückt, ja.
Also in keiner Weise.
Ja.
Und no evidence, contradictory evidence. Und das sind schon harte Vokabeln in Bezug auf die Prävention. Ja. Und also gerade auch bei den Barfuß- und Minimalschuhen kommt das ganz eindeutig heraus.
Okay.
Also scheint das nicht die Lösung zu sein.
Nee, scheinbar nicht.
Und das andere, das hatten wir ja schon gesagt, ja, in Bezug auf die neuen Technologien, also AFT und ich sag mal die biomechanischen oder die Hufeisen oder die U-Technologien, da konnten jetzt erst Studien vorgelegt werden.
Okay.
Die basieren jetzt, ja, ich sag mal, auf den letzten 3 Jahren Nutzung. Und interessant ist, dass mit den neuen Performance-Technologien, also den dicken Sohlen, zum Teil oder im Wesentlichen dann versteift durch Carboneinlagen oder auch andere Materialien, es muss ja nicht unbedingt nur Carbon sein, man kann auch so versteifen und vor allen Dingen die dickeren Sohlen. Einmal das Höherstellen des Fußes. Wir sind jetzt bei 35, 40 Millimeter. Vorher waren wir bei 19, 20 Millimeter.
Ja.
Und damit vergrößern wir für die Kräfte die Hebel zum Knie. Ich meine, wenn ich die Kraft am Knie vorbeistreichen lasse und je weiter wir oben sind, desto größer wird der Abstand des Gelenks oder der Kraft zum Gelenk und damit das Drehmoment. Ja, und da kommt dann mal raus, dass mit diesen, einmal mit den gestützten Schuhen, zum anderen mit den neuen Technologien, die Verletzungen am Knie verdoppelt werden. Gegenüber den biomechanischen Techniken, also der U-Technologie. Mhm. Und ich meine, das Knie hat immerhin insgesamt, oder beim Knie sind es etwa 25% aller Läufer haben eine Knieverletzung einmal im Jahr.
Ja.
Und das sind vor allen Dingen, da muss man noch dazu sagen, wenn ich einmal eine Verletzung hatte, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, mich wieder zu verletzen. Und dann wird das chronifiziert und dann wird es problematisch, gerade am Knie. Mhm. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Zum Thema Achillessehne, da finden wir eindeutige Daten. Und das ist eigentlich schon ganz faszinierend. Fast 120% mehr Achillessehnenverletzungen bei den AFT-Nutzern. Also bei den, nennen wir sie Carbon-Schuhen, ja?
Ja.
Und auch das ist völlig erklärbar, weil diese Carbon-Schuhe die Sohle komplett versteifen.
Ja.
Das heißt, sie lassen die Kraft, den Kraftangriffspunkt sehr weit nach vorne laufen, sodass zum Sprunggelenk ein langer Hebel entsteht, große Drehmomente. Und diese Drehmomente müssen kompensiert werden von der Achillessehne und von den Wadenmuskeln.
Ja.
Wir können davon ausgehen, dass die Belastung der Achillessehne pro Schritt, und das ist einfach das Wesentliche, um 10-15% größer wird.
Boah, das ist schon viel, ja.
Und das muss man sich einfach überlegen. Ich meine, das ist eine kurze Zeit. Der Fuß setzt auf, der Unterschenkel bewegt sich nach vorne, die Sehne wird gespannt. Und er fährt jetzt eine Kraft von ungefähr 4.000, 5.000 Newton, je nachdem, wie schnell ich unterwegs bin. Und ganz besonders, wenn ich gleich auf den Vorfuß lande, dann bin ich gleich da vorne mit der Kraft.
Ja,
ja, das bedeutet, das sind so 7 mal 6, 7 mal 8 mal Körpergewicht.
Mhm. Krass. So.
Wenn jetzt wird die Sehne gedehnt, aber im Wesentlichen muss der Muskel arbeiten und dieser Sehnenmuskelübergang. Das ist eigentlich das Kritische, weil der ist nicht ganz so steif wie die Sehne, aber auch nicht so weich wie der Muskel. Der wird jetzt ja ziemlich kompromittiert und beansprucht. Und das jetzt nicht nur einmal, 100-mal, 1.000-mal, 10.000-mal, 40.000-mal.
Wow.
Ja, und das eben in kurzer Zeit, ohne dass eine, ich sag mal, Gewebepause eintritt. Oder eine Pause für das Gewebe zur Regeneration. Es geht ja mit einer Frequenz von ungefähr 2-3 Mal pro Sekunde entsteht diese Belastung. Und dann, ich meine, dass das nicht unbedingt vom Gewebe so akzeptiert wird, ist völlig nachvollziehbar. Insbesondere dann, wenn ich diese zunehmende Belastung sehr plötzlich aufnehme. Wenn ich mich sehr lange dran gewöhne, dann wird es bestimmt gut gehen. Aber in der Regel hat man ja dann den neuen Schuh.
Ja,
und dann nutzt man ihn auch unmittelbar, ne, und macht kein entsprechendes Training.
Ja, okay. Wie sieht's aus mit Plantarfaszitis? Das ist ja, also hängt das auch mit Achillessehne dann so ein bisschen zusammen?
Du hast
ja
das da hängt natürlich damit zusammen. Wenn man sich das einfach überlegt, die plantaren Strukturen verspannen ja das Längsgewölbe. Wenn jetzt die Achillessehne fleißig zieht, zieht sie auch die plantaren Strukturen lang.
Okay.
Das heißt, wenn jetzt möglicherweise noch ein Druck, beispielsweise durch eine Stützung, eine lokale Stützung unter dem Fuß ist, dann kann an diesen plantaren Strukturen beim Übergang in den Knochen ein Problem entstehen, nämlich eine übermäßige Spannung. Und auf diese übermäßige Spannung reagiert dann der Knochen, indem er wächst.
Okay.
Wenn ich höhere Spannung am Knochen anlege, dann wächst er dort. Und dann bilden sich diese Sporne.
Verstehe.
Und dann haben wir das Problem. Hier hilft im Grunde genommen nur einmal, die Last der Achillessehne herunterzunehmen und den Druck von diesen Stellen herunterzunehmen. Am besten kein Material unter dem Fuß. Ich glaube, es ist oft kontraindiziert, wenn hier noch versucht wird, mit einer Einlage den Fuß aufzurichten, weil dann der Druck oft an dieser Stelle noch größer wird.
Okay, also genau das Gegenteil passiert dann.
Es kann sein, es muss nicht sein. Es kommt darauf an, wo jetzt das eigentliche Problem ist. Ne? Aber vor dem Hintergrund, da können Schuhe schon massiv auch steuernd wirken, wenn so etwas passiert. Am Knie ist klar, da ist auch das Problem, wenn ich eine mediale, also innen eine Stützung habe, schiebe ich die Kraft weiter nach innen. Was bedeutet, wenn das Knie ist? Die Kraft läuft innen am Knie vorbei und erzeugt genau solch einen Kippmoment. Und je mehr ich stütze, desto mehr läuft die Kraft innen am Knie vorbei und vergrößert den Hebel. Deshalb finden wir in diesen neueren Studien auch eine Zunahme der Kniebeschwerden und Knieverletzungen bei denen, die medial gestützte Schuhe tragen.
Okay.
Insgesamt ist die Verletzungsrate nicht höher als bei Neutralschuhen oder sogar leicht geringer, aber am Knie, und das zeigen andere Studien auch, da haben wir ein größeres Problem.
Okay.
Das heißt, wir stabilisieren den Fuß und fangen uns eine Etage höher ein Problem ein.
Ja, spannend. Wenn man natürlich in dem Moment nicht daran denkt. Ja.
Eben, das muss nun nicht bei jedem auftreten. Ja, das ist völlig klar. Viele menschliche Systeme sind einfach so clever, dass sie das in irgendeiner Form kompensieren, aber nicht alle.
Ja.
Das sind natürlich jetzt Wahrscheinlichkeitsangaben und statistische Daten, aber dennoch finde ich sie bemerkenswert.
Ja, absolut, ja. Gerade auch, weil man ja weiß, dass so das Thema Dämpfung da auch sehr heiß diskutiert wird, ne? Also eigentlich nimmt die ja hat ja zugenommen im Laufe der letzten Jahre. Also
Das
wird ja auch immer mehr.
Ich meine, vielleicht um dir eine Zahl zu nennen, ja. Ich meine, der klassische Neutralschuh, der dämpfende Neutralschuh, sagen wir mal so aus den 2020er oder 2015er Jahren, war in der Lage, mit dieser Mittelsohle ungefähr 4 bis 5 Joule aufzunehmen. Wir müssen wissen, die kinetische Energie, wenn ich lande, liegt ungefähr, ich habe so meine 72 Kilo, bei mir ungefähr bei 100 Joule.
Mhm.
Also jemand, der 50 Kilo wiegt, hat natürlich ein bisschen weniger. Einer, der 150 Kilo wiegt, ein bisschen mehr. Sagen wir 100 Joule. Von diesen 100 Joule können bei der Landung, beim Abbremsen, ungefähr 5 Joule von diesen traditionellen Schuhen übernommen werden.
Okay.
Und heute liegen wir bei den AFD oder auch bei den U-Technologie-Schuhen liegen wir bei 15 bis fast 20 Joule.
Wow.
Das heißt, die Dämpfung, also die Energiedissipation bei der Landung, konnte um einen Faktor 4 verbessert werden.
Total, ja.
Ist das dann was Gutes? Nur das sind wir natürlich, bitte?
Ist das dann was Gutes?
Ja, und zwar aus folgendem Grunde. Wenn ich Energie an die Mittelsohle übergebe, dann müssen meine Muskeln um das Sprunggelenk und um das Kniegelenk und um das Hüftgelenk, denn das sind die Bremser, etwas weniger Arbeit verrichten oder weniger Energie aufnehmen. Mhm. Also sagen wir mal, wir haben 100 und jetzt werden 10. Also 100 Joule kommen wir da, kinetische Energie in den Boden hinein und dann gehen 10 ab in die Sohle. Dann haben wir noch 90. Das heißt, Sie müssen 10% weniger Arbeit verrichten.
Verstehe.
Und damit 10% weniger Energie brauchen.
Okay, ja.
Ist das nicht toll?
Das ist schon einiges, ja.
So, und jetzt können ja diese Sohlen einen Teil der Energie zurückgeben. Denn sie richten sich ja auf. Wenn es gelingt, diese Energierückgabe an der richtigen Stelle, wenn der Fuß nämlich da noch oder die Sohle noch am Boden ist, und zum richtigen Zeitpunkt zu machen, dann können Sie in der Aufwärtsbewegung und der Abstoßbewegung nämlich auch den Muskeln helfen. Die Muskeln müssen da nicht so viel positive Arbeit verrichten. Sie müssen einfach dann, sagen wir mal, wenn von den 10 gespeicherten Joule 5 zurückgegeben werden, das wären 50% Energieverlust, aber wäre sogar noch ziemlich konservativ gerechnet, dann würden wir dort nur 95% der eigentlichen Arbeit verrichten müssen.
Okay. Also, ja.
Und das wiederum ist auch die Erklärung, warum wir mit solchen Schuhen ja leichter laufen, warum wir weniger muskulären Aufwand betreiben, wir möglicherweise auch etwas später ermüden und damit länger oder schneller laufen können.
Verstehe, ja. Okay.
Das ist die eigentliche Erklärung. Mhm. Mhm. Und das hat mit den eingebauten Carbonplatten relativ wenig zu tun. Es ist interessant, es gibt eine sehr, sehr schöne, sehr seriöse Studie aus Boston. Dort haben sie sehr früh einen Nike-Carbon-Schuh genommen mit einer geübten, also guten Läufergruppe, Sauerstoffaufnahme gemessen. Und dann haben sie die Carbonsohle oder das Carbon zerschnitten und haben die gleichen Läufer mit dem gleichen Speed laufen lassen. Und was kommt heraus? In Relation zu normalen Schuhen genau der gleiche Effekt.
Oh, wow. Okay.
3,5% weniger Sauerstoff, aber sowohl mit dem intakten als auch mit dem kaputten Schuh.
Das ist ja verrückt. Ja.
Weil die Erklärung für diese Leistungsverbesserung der Schaum ist.
Okay, auch ernüchternd.
Ne?
Ja.
Ich finde das ganz bezeichnend. Eine schöne Arbeit.
Sehr, sehr.
Total. Wird natürlich nicht so gerne zitiert. Ne?
Ja, verständlicherweise. Okay. Was ja auch immer mehr wird, ist die Sprengung aber. Ne? Also ich würde so sagen, Dämpfung und Sprengung sind so die zwei Dinge, die irgendwie zunehmen in den Schuhen, wenn man sie sich so anschaut über die Jahre hinweg. Was für Auswirkungen hat das auf die Fußgesundheit?
Ja, zunächst mal lassen wir es mal über Sprengung nachdenken.
Ja.
Traditionell hatten wir ja so ungefähr 10 mm Sprengung. Das heißt, hinten hatten wir so eine Höhe, eine Materialhöhe von etwa 20 mm und vorne 10 mm. Das bedeutet bei einem Standardschuh, mittlerweile ist es 9,5, US 9,5, haben wir ein Gefälle von 4 Grad. Bedeutet, wenn der Fuß länger ist, ist natürlich der Höhenunterschied größer. Es geht einfach um das Gefälle. Ja, das heißt, wenn ich jetzt Schuhgröße 48 habe, ist dann, wenn bei 9,5 die Sprengung, sagen wir mal, 10 mm ist, ist sie dann natürlich deutlich größer.
Total.
Weil es geht ja darum, wie steht der Fuß und wie steht der Unterschenkel dann zum Fuß.
Ja.
Und letztendlich wird damit die Länge der Muskelsehneneinheit, der Wadenmuskulatur bzw. der Achillessehne definiert.
Okay.
Das ist der ganze Hintergrund. Ne? Mhm. So, ja. Jetzt kommen wir insgesamt momentan mit dieser Stack-Height, also mit der Sohlenhöhe höher. 35, 40 Millimeter. Allerdings, diese Schuhe haben auch im Vorfußbereich auch ihre 20 Millimeter, 25 Millimeter. Das heißt, die Sprengung hat sich eigentlich gar nicht so verengert.
Ah.
Ja. Und insbesondere, wenn wir jetzt wiederum auf die UTEC-Lösung, also auf die TrueMotion-Lösung gehen, da sinkt der Fuß ein. Da wird sogar durch das Einsinken des Fußes eine sogenannte dynamische Sprengung erzeugt, die gegen Null strebt.
Spannend, ja.
Ja, da sinkt der Fuß ein und ist dann kurz nach Aufsetzen des Fußes, weil er ja von dem Material umgeben ist und der Fuß ist ja in diesem Material eingebettet und das Material ist nicht darunter, hat er dann eine Sprengung von vielleicht 5 mm oder so etwas. Also, interessant ist, dass es keine Studien gibt, die in irgendeiner Weise zeigt, dass eine übermäßige oder eine erhöhte Sprengung gegenüber so diesen normalen von 10 mm zu einer großen Veränderung der Biomechanik führt.
Mhm.
Erst wenn ich High Heels habe, dann wird es ein bisschen anders. Ja? Aber interessant ist, dass eine Sprengung von 4 mm und 8 mm von Läufern gar nicht unterschieden werden kann.
Mm, okay.
Das merken sie gar nicht.
Ja.
Man stellt sich darauf ein. Muss man sich einfach überlegen, das sind ja bei den Distanzen, das sind ja 4 Grad.
Stimmt.
Ja, und von 4 Grad komme ich dann vielleicht auf 6 Grad.
Mhm.
Oder runter auf 3 Grad. Ich meine, wenn ich ein Geodreieck hinlege, das ist schon schwer zu differenzieren. Ne? Also ich glaube, da wird ein bisschen viel Bohe rausgemacht. Wir sollten versuchen, die Sprengung so niedrig wie nur irgendwie möglich zu halten, um in eine natürliche Länge der Muskelsehneinheiten, gerade der Wadenmuskulatur, zu kommen und nicht diese zu stark verkürzen lassen. Und das sehen wir ja, wenn wir Personen, die High Heels tragen, beobachten über längere Zeit, dann sehen wir eine deutliche Verkürzung der Muskelsehneneinheit des Trizeps surae.
Mhm.
Weil das muss ja immer kürzer sein und da passt sich dann das biologische System an. Das wollen wir natürlich bei unserem Läufer nicht, sondern der soll in seiner ganz natürlichen Muskellänge laufen können, weil dafür ist eigentlich das System gemacht und entwickelt.
Okay, ja.
Also Sprengung 10 mm, vielleicht auch mal 11 mm, ist für mich überhaupt kein Thema, kein Problem. Ich glaube nicht, dass sie groß hochgegangen ist, vielleicht bei manchen Schuhen, und da sollte man etwas vorsichtiger sein. Viel problematischer ist einfach bei diesen hohen Aufbauten die größte Distanz zum Boden und damit die größeren Hebel der wirkenden Kräfte zu den Gelenken, zum Sprunggelenk und zum Kniegelenk und letztendlich auch zum Hüftgelenk. Okay. Und das muss man überlegen, wenn ich jetzt von 20 mm plötzlich auf 40 mm komme, das sind 2 cm Unterschied, und ich habe am Knie ungefähr eine Distanz von 40 cm. 2 cm von 40 oder auf 40, das ist schon eine ganze Masse. Das heißt, wir haben 5% einfach eine Distanzvergrößerung.
Stimmt, ja.
Und wenn wir jetzt den Strahlensatz, den kennen wir ja noch alle, nehmen, dann wissen wir, das bedeutet, dass wir haben fast eine Verdopplung des Hebels der wirkenden Kräfte zum Knie.
Mhm. Schon ordentlich, ja.
Ja. Und wenn man dann sich überlegt, dass das Problem eben dieses Verkippen am Knie ist, ja, dann sollten wir uns nicht, ich meine, das ist ja eigentlich das Problem.
Mhm.
Das.
Ja.
Nicht das. Ja, das.
Ja.
Und das. Das sind die kritischen Größen. Und danach sollten wir versuchen, auch A, unsere Schuhwahl zu treffen und B, die Schuhkonstruktion fortzuschreiben, dass das unter Kontrolle bleibt.
Ja, absolut. Ich glaube, der Laie weiß ja nicht genau, der Laie kann ja nicht wissen, was schlecht fürs Knie ist. Da ist dann natürlich auch irgendwie die Verantwortung natürlich bei den Schuhherstellern.
Ja, ja, leider gucken die zu wenig darauf, ja, sondern im Moment. Und ich meine, das ist, glaube ich, Nachsinn. Wenn eine Kraft auftritt, die mit dem Knie dieses Innenkippen macht, ja, das heißt, das Knie wird nach außen rausgeschoben, ich werde ins O gedrückt.
Ja.
Dann können wir leicht sehen, auf der Außenseite erhöht sich die Spannung am Traktus. die Ursache für das Runner's Knee.
Okay.
Auf der Innenseite habe ich einen höheren Druck auf dem Meniskus und auf dem Knorpel.
Ja.
Wo ist die größte Wahrscheinlichkeit der Arthrose? Auf der Innenseite.
Okay.
Was passiert, wenn das passiert mit dem vorderen Kniebereich, vorderer Knieschmerz, die gesamte Biomechanik der Kniescheibe in ihrer Führung wird gestört? Vorderer Knieschmerz, zweithäufigste Knieproblem.
Mhm.
Also ja, eigentlich alles ganz logisch.
Klar.
So, und wenn es jetzt gelingt, diese Kräfte, die innen vorbeistreichen und die gleichzeitig rotieren, in die Mitte des Knies zu bringen, zentrieren, dann haben wir eigentlich das Spiel gewonnen.
Wenn wir an der Stelle ein kurzes Fazit quasi ziehen zum Thema Verletzungen, bevor wir auch so auch ein bisschen auf Performance und Leistung noch eingehen, auf worauf sollte man denn dann achten, wenn man jetzt wirklich nur das Thema Verletzungsprävention im Kopf hat, wenn man sich einen neuen Laufschuh zulegt? Kannst du da vielleicht so ein paar Tipps zusammenfassen?
Wir sollten nicht darauf achten, fangen wir andersrum an, ob ich ein bisschen proniere oder nicht proniere. Weil das ist nicht relevant.
Okay.
Extreme Pronierer, ja, also extrem, und das sind vielleicht 0,5% der Population. Höchstens.
Okay.
Ja. Die haben ein ganz anderes Problem. Die haben eine Bindegewebsschwäche. Und damit haben sie auch eine Schwäche der Bindegewebe um Knie und Hüftgelenk. Und diese Bindegewebe, die stabilisieren. Die müssen bevor sie mit dem Laufen beginnen, richtig ein Muskeltraining machen, um diese Bindegewebsschwäche zu kompensieren in irgendeiner Form. Und zwar bezüglich Sprunggelenk, Fuß, Knie, Hüfte.
Mhm.
Das ist, glaube ich, eine bessere Lösung, als einen gestützten Schuh zu nehmen oder eine Einlage.
Okay.
Wenn man, ich sage, mit dem Knie oder mit dem Bein schwimmt, dann ist das ein schlechtes Zeichen. Dann muss man ja permanent muskulär kontrollieren. Man kann leider Kräfte nicht sehen. Deshalb auch in der Beratung ist es sehr schwer, etwas zu sagen. Man kann allerdings, wenn es extrem ist, die Bewegung des Knies in der Frontalebene, also von hinten oder von vorne geguckt, einigermaßen beurteilen. Und die Bewegung ist ein Resultat von wirkenden Kräften.
Mhm.
Und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass sich der Berater oder der Kollege, der mal guckt, hey, passt der Schuh für dich, dass er sich eben nicht da unten auf den Rückfuß konzentriert, sondern vorrangig auf das Knie und auf die Hüfte konzentriert.
Okay.
Ja, und gerade auch diese Rotation, man kann sie nur erahnen. Es ist auch sehr schwer zu messen, diese Kräfte zu messen. Wir machen das halt mit Kraftmessplattformen und die haben hohe Präzision, um in allen drei Raumachsen die Kräfte zu machen. Das geht im Laden nicht. Ich glaube aber, dass es ein sehr gutes Feedback, ein sehr gutes Zeichen ist, dass es funktioniert, wenn das Laufen mit diesem Schuh einfach leicht fällt. Wenn ich das Gefühl habe, ja, es geht mir so, ja, ich sag mal, vom Fuß oder von der Hand, sag mal, ja. Ich laufe einfach leicht und es ist, ja, angenehm. Es ist komfortabel für mich zu laufen. Ich strenge mich nicht an. Ich muss nicht bei jedem Schritt kämpfen und stabilisieren und kontrollieren. Dann ist es eigentlich ein Zeichen, dass dieser Schuh für mich sehr, sehr gut wirksam ist.
Okay, also man darf durchaus auch aufs Körpergefühl hören an der Stelle.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Okay, ja.
Ja, steig ein, nicht stehen, laufen, fühl dich wohl, dann ist gut.
Okay, na gut. Dann lass uns doch gerne auch noch mal ein bisschen auf Performance gucken. Wir haben uns ja jetzt viel mit den Verletzungsmöglichkeiten und auch der Prävention befasst. Gibt es da Studien, wie viel Unterschied der perfekte Laufschuh sozusagen, der individuell perfekte Laufschuh, in Bezug auf die Laufleistung machen kann? Also wie viel man damit rausholen kann?
Ja, die ersten Studien, die waren so um 2019, als die Prototypen vom Vaporfly kamen.
Mhm.
Das war kurz vor, oder die Publikationen waren dann zum Zeitpunkt, als die 2-Stunden-Marke geknackt wurde. Und dann hat man zu Standard Wettkampfschuhen oder Flat, also Racing Flats, festgestellt, dass diese Läufer, die doch relativ zügig dort unterwegs waren bei den Tests, also es waren so 35 Minuten auf 10, etwas langsamer, glaube ich, festgestellt, dass sie doch mit diesem neuen Schuh, mit der dicken Sohle und mit der gerundeten Sohle, dass sie doch weniger Sauerstoff verbrauchen. Und ja, Sauerstoff ist ein Indikator, also der Sauerstoff für die Laufökonomie. Und letztendlich, wenn die Laufökonomie besser wird oder wenn weniger Sauerstoff verbraucht wird, hat man länger was von dem, was man verfügbar hat, von seiner maximalen Sauerstoffkapazität, und kann damit dann etwas schneller gehen oder kann sogar länger laufen. Mhm. Ob das jetzt eine 1-zu-1-Relation ist, also als das rauskam, hat dann der Hersteller gesagt, okay, 4% weniger Sauerstoffaufnahme, 4% bessere Leistung. Diese Relation stimmt natürlich nicht.
Okay.
Sondern da muss man etwas vorsichtig sein. Aber wir können auf jeden Fall, und das beobachten wir ja auch bei den Bestzeiten in den letzten Jahren, dass individuell deutliche Verbesserungen, nicht bei jedem, aber bei der Mehrzahl der Läufer stattgefunden hat. Mhm. Und ich meine, diese unter 2 Stunden, das war ja nicht nur ein Laborlauf, sondern ja, das war ja auch echt gelaufen. Ne? Und da hat nun das schon ganz gut gepasst. Zudem darf man ja nicht ganz außen vor lassen, dass der Proband, der das gemacht hat, ja nun wirklich sehr, sehr gut trainiert ist.
Ja, absolut.
Und er selber sagt ja, schnell laufen ist alles schön und gut, aber letztendlich, es ist Training.
Ja.
Aber gut, nicht jeder kommt damit zurecht. Und das liegt wiederum an dem, was wir vorhin diskutiert haben. Nicht jeder kann Trampolin springen. Hm. Also nicht jeder kann seine Muskelsehneinheiten so einstellen, so steif einstellen, dass er diese Sohlen verformen kann und damit diesen dicken Sohlen Energie übergeben kann, hinreichend Energie übergeben kann und die dann auch wieder zurücknehmen kann. Und vor dem Hintergrund, bei den meisten klappt es gut. Es gibt aber eben auch welche, die kommen damit überhaupt nicht zurecht.
Okay, auch wieder typisch.
Und dann kommt natürlich bei diesen Technologien noch eins, es wurde immer wieder diskutiert, diese Versteifung im Vorfuß soll den Energieverlust im Zehengrundgelenk sparen. Ja, auch das, wenn man das mal rechnet, das sind Promille. Ne, denn ich beuge ja das Zehengrundgelenk und dann schrecke ich es wieder. Und wenn ich es gar nicht erst beuge, da dissipiere ich ja Energie, dann habe ich weniger Energieverlust. Das sind wirklich kleine Körnchen.
Okay.
Das ist nicht so wichtig. Aber das Wichtige ist von diesem Carbon oder von diesen Platten, dass sie die Kraft in den Vorfuß schieben oder mehr in den Vorfuß schieben und damit die Hebel verlängern und damit mehr Last auf die Achillessehne bringen, damit aber auch mehr Arbeitsfähigkeit für die Achillessehne lassen oder für die Muskulatur lassen. Mhm. Und jetzt kommt noch eins, ich glaube, das ist sehr wichtig, um das zu verstehen, wo die Unterschiede heute, ich meine, alle Hersteller haben dicke Sohlen mittlerweile und Carbonplatten und wo der Unterschied ist, ist in der longitudinalen Steifigkeit und dem Rocker. Und das muss man, und manche kommen eben mit einem Rocker, der mehr nach hinten orientiert ist, zurecht, manche mehr nach vorne orientiert. Je mehr nach vorne er orientiert ist, desto größer wird die Belastung auf der Achillessehne. Und da wird die Individualität. Und ich glaube, hier sollten wir, wenn wir uns einen richtigen Schuh für uns selber suchen, sehr, sehr genau hinschauen, wo ist dieser Rocker. Muss man sich einfach vorstellen. Das ist ja, diese Schuhe sind ja wie ein Schaukelstuhl.
Ja.
Und wenn diese Schienen des Schaukelstuhls unterschiedliche Formen haben, zum Beispiel wenn sie vorne mehr gekrümmt sind als hinten, oder weniger gekrümmt, dann ist das nach vorwärts schaukeln völlig anders.
Stimmt.
Und das ist die Mechanik dieser modernen Schuhe.
Ja.
Das heißt, wenn ich jemand bin, der viel über die Wade und über die Wadenkraft läuft, zum Beispiel auch bei kürzeren, dann nehme ich einen Rocker, der sehr weit vorne liegt, weil ich dann lange Hebel generieren kann.
Okay.
Da kann ich so richtig pushen. Das wird die nächste Frage sein. Das wäre etwas zum Beispiel für schnelle Einheiten.
Mhm.
Ja?
Macht Sinn, ja.
Und wenn ich das nicht will, wenn ich etwas mehr über das Knie laufen will und über die Hüfte laufen will, dann ziehe ich den Rotter etwas zurück.
Okay.
Damit wird das Sprunggelenk und die Achillessehne entlastet, aber das Knie etwas mehr belastet.
Mhm. Ja, ergibt Sinn.
Und da können wir jetzt überlegen, was wir haben wollen, wann wir es haben wollen. Ich glaube, da sollten die Leute viel mehr nachgucken, was die Schuhe machen. Das wird ihnen, ja, oder nur sehr wenige haben das eigentlich verstanden.
Mhm.
Es geht also um die Steifigkeit,
ja,
um die longitudinale Steifigkeit und um die Form.
Ja.
So oder so.
Ja.
Und da finden wir Unterschiede auch bei den Herstellern. Das fand ich sehr, sehr interessant.
Ja, spannend, okay.
Und eine Kompromisslösung finden wir bei diesen Schuhen der U-Technologie.
Ach so.
Da ist so, das ist ein Kompromiss, wo der Rocker nicht ganz weit vorne, auch nicht ganz weit hinten ist, sondern diese Biegelinie oder der Biegepunkt an einer biologisch sinnvollen Stelle ist, nämlich kurz hinter dem Metatarsalgelenk, also hinter dem Zehengrundgelenk, weil damit dann auch die Biegemomente am Mittelfuß nicht zu groß werden. Das Resultat ist weniger Ermüdungsverletzung am Fuß.
Ah, ja, das wollen wir natürlich.
Ist eigentlich schon ein bisschen durchdacht, ne?
Und ja,
hat sich interessanterweise als sehr gut bewiesen.
Mhm. Gibt es noch andere Schuhmerkmale, die da eine Rolle spielen? Die, also vielleicht so Faktoren wie Gewicht natürlich, Sohlenhärte hast du jetzt schon angesprochen. Aber gibt es da noch irgendwelche Merkmale, die uns dann im Endeffekt schneller machen können, neben diesem Rocker vor allem?
Natürlich, das Gewicht ist immer eine, ich habe es sehr angenehm, es ist sehr angenehm, wenn ich einen leichten Schuh habe. Aber wenn wir uns das mal anschauen, bei einer Geschwindigkeit, sagen wir mal, einer sehr schnellen Trainingsgeschwindigkeit, nehmen wir an von 4, 4,5, 5 Meter pro Sekunde, dann machen 100 Gramm mehr Schuh ungefähr weniger als 0,1% zusätzlicher mechanischer Arbeit aus. Wenn wir wiederum an unsere 100 Joule pro Schritt gehen, heißt das, dann brauchen wir nicht 100, sondern 100,05.
Mhm.
Argument? Kaum, ne?
Ja, schon wenig.
Ich meine, wir sind ja heute nicht mehr in dem Bereich, dass wir auf der einen Seite Schuhe haben, die über 400 Gramm wiegen und auf der anderen Seite die...
Stimmt.
Ne? Sondern wir sind ja in einem Bereich, wir liegen alle bei um 300 Gramm, manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Und die Top-Racing-Schuhe, die gehen natürlich auf unter 200, aber die werfe ich auch nach oder müssen nach einem Lauf entsorgt werden.
Ja, das ist natürlich der große Nachteil, dass sie auch nicht so lange halten. Ja, hm? Stimmt.
Hm. Und gerade auch diese sehr leichten Schäume, wie Pivax zum Beispiel, ja, das ist ein technisch hervorragendes Material, gerade Energieaufnahme, Energierückgabe, ganz, ganz hohe Energierückgabequoten. Aber bereits, ich kenne eine Arbeit, also es ist eine Arbeit publiziert, die hat ihn mal über 200 Kilometer ist ja nichts, ne, belastet und da hatten die nur noch die Hälfte ihrer mechanischen Eigenschaften.
So schnell, wow.
Und ich finde, das ist dann... Dafür ist ein bisschen teuer, ne?
Ja.
Aber es ist okay. Wenn ich Top-Leistung haben will, dann mache ich das. Und dann war es das. Ich meine, die Reifen von einem Formel-1-Fahrzeug benutze ich ja auch nicht für mehrere Rennen.
Stimmt. Gibt es da dann auch nochmal so eine Art Ranking an Materialien, die aktuell verwendet werden, was halt gerade so Schnelligkeit-Performance angeht?
Ja, dieses Pivax, das wird also sehr... gehypt, aus dem Grunde. Aber mittlerweile, ich sag mal, sind andere Materialien, die aus dem, ich sag mal, aus der Familie der PUs oder aus der Familie der EVAs kommen, ja, die sind mittlerweile so optimiert und teilweise eben auch dann getuned mit Stickstoff.
Okay.
Also Nitro. Ne?
Ja.
Und das ist eigentlich eine ganz raffinierte Technologie, indem man in diesen klassischen Schaum mechanisch Stickstoff hineinpresst im Vakuum und damit das spezifische Gewicht geringer macht und die mechanischen Eigenschaften, ich sage mal, noch etwas energierückgabefreundlicher macht. Okay. Da ist nicht so groß, aber es ist im Wesentlichen, das spezifische Gewicht ist kleiner und damit kann ich mehr Material verbauen.
Mhm.
Und damit wiederum habe ich höhere Energiedissipationsmöglichkeiten.
Mhm.
Wenn ich mehr Material, muss ich aufpassen, dass ich nicht zu hoch werde.
Klar.
Deshalb die Idee, ein Loch zu machen und den Fuß einsinken zu lassen.
Ah, ja. Ja.
Mhm.
Ja.
Damit sind viele Probleme gelöst.
Spannend. Mhm. Wie ist es denn generell mit schnellen Schuhen beziehungsweise mit Schuhen, die man dann für Wettkämpfe nutzt? Wir haben ja jetzt darüber gesprochen, dass die ja durchaus sehr anders funktionieren als die normalen Trainingsschuhe vielleicht. Wie lang sollte die Eingewöhnungsphase bei sowas dann sein, damit man dann auch alles rausholen kann? Weil es ist natürlich schön, wenn man gleich reinschlüpft und merkt, doch, der passt. Ne? Kann ja sein, dass man auf die Art dann schon auf jeden Fall das richtige Modell gefunden hat. Aber die Anpassungen im Körper sind dann ja doch wahrscheinlich deutlich langsamer, ne?
Interessanterweise, da gibt es auch eine schöne Arbeit drüber, wie die Adaptation ist. Ja, es gab ja Arbeiten, wie lange brauche ich, um mich an einen Barfußschuh zu gewöhnen,
mhm.
ohne dass alles kaputt geht. Mhm. Und die ist bei diesen Performance-Schuhen, nennen wir sie ruhig mal so, ja, ist sehr, sehr kurz.
Okay.
Das heißt, ich kann trainieren in einem, was weiß ich, und passt mich dann sehr schnell an. Ich muss natürlich dann, wenn ich ihn im Wettkampf habe, aufpassen, dass ich mich nicht überbeanspruche.
Okay.
Ne?
Ja. Ja, positiv, also, hätte ich nicht gedacht.
Doch, das hat mich auch gewundert. Also das eine Arbeit ist gerade, ich glaube, Anfang des Jahres erschienen. Ich weiß noch nicht mal, jetzt mein Autor, aber kann ich nachliefern, wenn du ihn haben willst. Die hat gezeigt, dass wirklich wenige Minuten oder es war weniger als eine Stunde, dass die Leute wieder in diesen Lauf gekommen sind, in ihren normalen Lauf gekommen sind.
Okay, ja. Ja, dann bräuchte man ja nicht wochenlange Vorbereitung sozusagen.
Nee, ich denke, das ist halt das Problem, weil diese schnellen Schuhe, die fühlen sich einfach auch toll an. Ne? Die fühlen sich schnell an und es macht ja auch, viele sagen uns ja, wenn wir es im Labor auch haben, hey, das macht ja richtig Spaß damit. Ne? Das ist genauso, ich habe wieder das andere Beispiel, das macht ja auch richtig Spaß, auf einem richtig harten und gut eingestellten Trampolin zu springen.
Stimmt.
Ja? Ja? Als in, ja. auf so einem ausgelutschten Lappen da.
Ja.
Ne? Mhm. Und naja, gut, aber wie gesagt, ich muss vorbereitet sein, ich muss in der Lage sein, meine Beine, meine Muskeln auf die entsprechende Steifigkeit, die notwendig ist, um diese zu nutzen, einzustellen. Und dann sollte man eigentlich auch nicht zu langsam damit unterwegs sein.
Weil sonst der Effekt verloren geht?
Ja, weil ich nicht genug Anfangsenergie habe, um das Ganze
okay.
zu nutzen.
Ja, zu langsam darf man halt in schnellen Schuhen dann nicht sein.
Verstehe. Richtig, ne?
Ja, okay.
Also zum Spazierengehen sind die eigentlich nicht geeignet.
Ja, aber man möchte sie sich ja auch dann nicht so schnell platt treten, ne? Wie du schon gesagt hast.
Ja.
Leider verlieren sie dann ja auch irgendwann ihren Bounce oder ihren Effekt. Mhm. Okay, was mich noch interessiert, wie siehst du so die Zukunft der Laufschuhtechnologie? Du hast da jetzt schon einige Impulse uns heute gegeben, hast jetzt auch gerade über die biomechanische, die Biomechanik dann beim letzten Modell viel gesprochen. Erwartest du dann noch irgendwelche Entwicklungen? Ich meine, du bist ja sehr nah am Thema dran. Vielleicht kannst du uns da schon sowas wie einen Ausblick geben.
Ja, ich glaube schon. Es wird, diese Idee der biomechanischen Schuhe ist ja das Zentrieren der Kraft unter der Längsachse des Fußes, ja? Und das Führen des Kraftangriffspunktes.
Ja.
Das Führen des Kraftangriffspunktes, das war sehr früh schon eine Idee, die wir bei diabetischen Schuhen hatten. Wie können wir den Druck anders verteilen und wie können wir die Ulzeration am Fuß verhindern beim Diabetiker? Und diese Kontrolle des Kraftangriffspunkts, diese Idee, ich glaube, das ist eigentlich die biomechanische Idee. Und da wird es vielleicht noch andere technische Lösungen außer diesem U geben, ja. Mhm. Das ist eine sehr, sehr gute Lösung. Und eine, ich glaube, sehr clevere Lösung, quasi so bis vorne das zu bauen, entweder unterbrochen oder nicht unterbrochen, mit vielen Variationsmöglichkeiten. Und da wird ja auch gerade mit herumgespielt, mit verschiedenen Modellen, die es auch noch zu optimieren. Vielleicht gibt es auch noch andere Lösungen, andere technische Lösungen, diese Kontrolle des Kraftangriffspunktes zu gewährleisten. Einmal diese Rockerform, also diese Form, diese konvexen Sohlen. Auf jeden Fall werden wir dahin kommen, dass die Sohlen gerade im Vorfußbereich nicht mehr konkav sind, denn das war der Tod. Insbesondere zur Entwicklung des Spreizfußes. Ne? Mhm. Das hatten wir ja eine Weile ziemlich intensiv. Wo jetzt oder welche Lösungen da sind, das weiß ich nicht. Aber man merkt schon, dass einige Hersteller versuchen, sich dieser Idee zu nähern. Mit entsprechender Umgehung der geschützten Bereiche.
Ja.
Also patentrechtlich geschützten Bereiche. Die Idee, glaube ich, kann anders gelöst werden. Oder das Konzept kann anders gelöst werden. Ich habe keine andere Idee gehabt bisher. Mhm. Aber es gibt kluge Menschen und gute Ingenieure, die bestimmt da etwas haben. Über verschiedene Materialdichten, über verschiedene Formen, über verschiedene, ja, vielleicht Konstruktionselemente, ja, das wissen wir noch nicht, auf jeden Fall. Es bleibt spannend.
Total.
Es gibt jetzt eine, ich glaube, eine sehr nach vorne schauende Lösung. Vielleicht wird da auch mal ein Performance-Schuh noch raus. Mhm. Aber das ist nicht zwingend, sondern ich finde es viel wichtiger, dass wir den Millionen von Läufern helfen, dass sie keine Ausfallzeiten haben. Dass dann noch verschiedene Anwendungen kommen. Ich meine, bisher haben wir ja auch alles, was wir jetzt diskutiert haben, haben wir noch für die Straße diskutiert.
Ja,
stimmt. Ja, dann kommt noch der Wald und die Berge und Trail hinzu. Das und dann kommt auch natürlich alles, ja, auch noch ganz anders die Bahn. Und in der Bahn, da wurde ja viel Know-how investiert. Also die Spikes, die haben einfach jetzt einen Rieseneffekt gemacht.
Okay.
Ich meine, das haben wir ja in den Zeiten gesehen.
Ja, verrückt.
Ja, ne? Also insbesondere von 500, von 400 aufwärts, ne?
Ja.
Und das ist jetzt eine Kombination von Rocker, also Steifigkeit im Vorfußbereich und diesem Schaum, der jetzt unter den 10 Grundgelenken ist. Und das ist genau das, was wir eben diskutiert haben. Das ist zwar nicht viel. Mhm. Aber so ein bisschen bei 400 Metern. Und wenn es nur, ich sag mal, ein Energieaustausch von 5% oder 3% pro Schritt sind, dann ist das schon etwas.
Ja, ne? Ja, gerade auch im Elitesport macht da ja dann auch wirklich jeden Prozent, ne, was aus.
Und das ist, da muss ich sagen, das ist schon sehr schön ingeniert. Das ist schon toll gemacht.
Ja. Ja.
Aber ist natürlich für unsere Läufer nicht zu verwenden.
Klar, leider. Wer weiß, vielleicht kommt da auch mal irgendwann was. Aber ich finde es auch gut, dass du da nochmal betont hast, dass gerade irgendwie auch Verletzungsprävention an erster Stelle stehen sollte und man sich dann auch bei der Schuhwahl darauf ein bisschen fokussieren darf, dass es halt vor allem darum geht, sich nicht längere Ausfallzeiten am Ende zu haben durch Verletzungen oder Verkrümmungen, die dann entstehen beim Laufen, weil wir alle wollen ja vor allem gesund laufen und lange laufen, hoffentlich unser Leben lang. Und vielleicht hilft dann der richtige Schuh dabei.
Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade ansprichst. Wir wollen ja auch nicht uns ein Problem einfangen, was uns das Leben begleitet. Ne?
Ja.
Und vor dem Hintergrund, ich meine, es ist schon eine Beanspruchung, muss man einfach überlegen. Ich meine, wir haben dort 3-mal Körpergewicht bei jedem Schritt über eine Zeit von ungefähr 200 bis 300 Millisekunden auf unseren Körper wirken.
Ja.
Und jetzt ist ganz wichtig, in welcher Richtung diese Kräfte sind und wo sie anfangen.
Mhm.
Die Höhe können wir nicht beeinflussen.
Stimmt.
Oder nur unwesentlich beeinflussen, weil wir wollen ja vorwärts kommen. Ja, und wir wollen unseren Körper auffangen, damit wir nicht durch den Erdboden rutschen fallen, sondern wir wollen weiterlaufen. Und dazu ist es notwendig, hier eine entsprechende Kraft über die Zeit aufzubringen.
Ja, ganz richtig. Okay, Peter, vielen lieben Dank erstmal für das spannende Gespräch. Da war ja wirklich super viel mit dabei. War super spannend, da mal in deinen Erfahrungsschatz der letzten eigentlich Jahrzehnte, ne, blicken zu können. Deshalb danke, dass du mir all meine Fragen beantwortet hast. Es war sehr erhellend. Vielen Dank fürs Gespräch.
Gerne, hat Spaß gemacht.
Mir auch. Ich glaube, wir hätten auch noch ewig weiterreden können. Aber ja, irgendwo ist immer ein Ende. Du hast schon angekündigt, du gibst mir auf jeden Fall auch noch ein paar Links mit an die Hand, die ich euch da draußen, liebe HörerInnen, dann natürlich in die Shownotes packe. Dann könnt ihr euch da noch weiter einlesen zu verschiedenen Studien, die es rund um das Thema Laufschuhe aktuell gibt oder die noch kommen. Also schaut da sehr gerne vorbei. Und wenn ihr noch Fragen habt, dann stellt uns die gerne in der Kommentarfunktion bei Spotify oder YouTube oder auch auf Instagram unter achilles.running. Und damit sind wir raus für heute. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis nächsten Freitag und natürlich keep on running.